ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Tatbuddhayas, Tadatmana, Lobe und Zuflucht allesamt auf den Höchsten gerichtet sind, wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann so auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt fortschreiten. Erläuterung. Die höchste transzendentale Wahrheit ist Sri Krishna. Die ganze Bhagavad Gita dreht sich um die Erklärung, dass Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Dies ist die Aussage aller vedischen Schriften. Paratattva bedeutet die höchste Realität, die von den Kennern des Höchsten als Brahman, Paramatma und Bhagavan wahrgenommen wird. Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist der höchste Aspekt des Absoluten. Es gibt nichts Höheres. Der Herr selbst sagt, Matahat Paratadam Nanyat Kinshit Asti Dananjaya. Auch das unpersönliche Brahman ist von Krishna abhängig. Brahmano hi pratishtaham. Deshalb ist Krishna in jeder Hinsicht die höchste Realität. Jemand, dessen Geist, Intelligenz, Glaube und Zuflucht immer fest auf Krishna gerichtet sind. Das heißt, jemand, der völlig Krishna bewusst ist, ist zweifellos von allen unheilvollen Dingen reingewaschen und besitzt vollkommenes Wissen über die Transzendenz. Ein Krishna-bewusster Mensch versteht genau, dass es in Krishna Dualität gibt, nämlich gleichzeitige Identität und Individualität. Und wenn man solches transzendentales Wissen besitzt, kann man auf dem Pfad der Befreiung stetigen Fortschritt machen. Noch einmal den Text. Tat Buddhayas tat Atmanas tan Nishtas tat Padayanaha Gacchantya Puna Avritam Jnana Niduta Kalmashaha. Wenn Intelligenz, nochmal, wenn Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht allesamt auf den Höchsten gerichtet sind, wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann so auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt fortschreiten. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In diesem Vers beschreibt Sri Krishna, was vollkommenes Krishna-Bewusstsein ist. Er sagt, wenn Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht völlig auf ihn ausgerichtet ist. Das ist völliges Krishna-Bewusstsein. Solch ein Mensch wird von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann so auf dem Pfad des Fortschrittes, auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt fortschreiten. Krishna-Bewusstsein wird beschrieben auch als Krishna-Parayana, der Pfad, der auf Krishna zuführt. Wenn wir auf einer Reise sind, lassen wir bestimmte Stationen hinter uns und machen Fortschritte in Kilometern und so weiter und so fort. So, ihr könnt euren Fortschritt im Krishna-Bewusstsein daran messen, ob es tatsächlich gelungen ist, über die Zeit die Intelligenz, den Geist, das Vertrauen und die ganze Zuflucht ganz allein auf Krishna zu fixieren. Ich möchte über diese vier Bereiche jetzt gerne im Einzelnen sprechen. Zunächst einmal über die Intelligenz. 1972 hat Srila Prabhupada mit seinen Top, sagen wir mal, den Devotees, die am meisten die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins vorantreiben, eine Zusammenkunft gemacht. Er hatte alle GBCs eingeladen und sie völlig überrascht mit einer Frage, mit der man so nie gerechnet hat. Sattvarup Maharaj und Jagadish Goswami waren da und sie haben mir beide gesagt, dass allen, als Prabhupada diese Frage an die Devotees stellte, an die, seine fortgeschrittensten Devotees, die Sprache verschlagen war. Sie konnten nicht antworten. In dieser Frage hat Srila Prabhupada seine Devotees geprüft und gesehen, ob sie überhaupt in der Lage wären, das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Man kann sich das so vorstellen, als würde ein gewaltiger General, der eine Friedensarmee hat, wir wollen uns von militanten Sachen, wir wollen die nicht haben, diese Begriffe, der seine besten Leute zusammenziehen und sie jetzt testen mit einer Frage, wo er ihnen auf den Puls geführt war. Die Frage war ganz einfach so: Seid ihr überzeugt? Ich möchte euch gerne vorlesen. Dies ist eine ganz wichtige Bewegung. Sie ist keine Farce. Die Menschen werden in der Dunkelheit gehalten über Gott und wir geben ihnen Gott. Das Ganze muss ziemlich vorangetrieben werden. Das ist eure Meinung. Sie sagen, es gibt keinen Gott. Wir sagen, hier ist Gott. Was denkt ihr? Wir müssen das mit Überzeugung vorantreiben. Gott ist eine Person und wir geben euch seinen Namen und seine Adresse. Wenn ihr irgendwelche Zweifel habt, ob Krishna nun Gott ist, ja oder nein, dann könnt ihr das nicht tun. Wenn ihr nicht überzeugt seid, wie könnt ihr denn andere überzeugen? Seid ihr alle überzeugt, was diesen Punkt betrifft, dass Krishna Gott ist? Was ist eure Meinung? Und dann macht er eine Pause. Seid ihr alle davon überzeugt, dass Krishna Gott ist? Was ist eure Meinung? Die Devotees gaben keine Antwort. Prabhupada fuhr fort: Was mich betrifft, ich bin überzeugt. Und deswegen treibe ich das Ganze voran. Es ist eine Tatsache. Ich treibe es voran, weil es eine Tatsache ist, nicht eine Fiction, eine Fantasie. Davon bin ich persönlich überzeugt. Wenn immer jemand zu mir sagt, du glaubst ja das und das, sage ich, nein! Ich glaube es nicht. Es ist eine Tatsache. Hier gibt es keine Frage von Glauben oder Nicht-Glauben. Gott ist da. Mit dieser Überzeugung müsst ihr die Bewegung für Krishna-Bewusstsein vorantreiben und so bereit sein. Und ihr werdet Gegner finden. Durch Argumente, durch euer Wissen müsst ihr sie widerlegen. Das ist nötig. Zumindest müssen wir alle dieses Vertrauen haben. So, Intelligenz, der letztendliche Ruhepunkt von Intelligenz, nachdem man alle verschiedenen Stationen analysiert hat und verstanden hat, muss die Schlussfolgerung sein. Hier sind Krishnas Lotusfüße. Bei Krishna hören alle Vorgänge der intellektuellen Spekulation auf. Das ist der letztendliche Ruhepunkt für die Buddhi oder für die Intelligenz, für das und das forschende Suchen. Unsere Intelligenz muss Zuflucht gefunden haben oder fest gerichtet sein auf Krishna. Sonst werden wir auf die lange Sicht nicht Krishna-Bewusstsein vorantreiben können. Srila Prabhupada sagte, euer Hari Hari Bol wird euch nichts nutzen, wenn ihr nicht in den Büchern lest und mit der Intelligenz das Krishna-Bewusstsein versteht. Das ist der erste Punkt. Der Geist ist der nächste Punkt. Der Geist soll auch auf Krishna gerichtet sein, übrigens. Geist heißt, hat zwei Funktionen. Er nimmt etwas an und er lehnt etwas ab. Der Geist ist ständig von verschiedenen Wünschen erfüllt, die ihn aufwirbeln. Und ähnlich wie ein Wind auf eine See fällt und Wellen dort verursacht, so tut der Geist Wünsche entwickeln und tut sogenannte Vrittis in dem feinstofflichen Element des Geistes verursachen. Er wird agitiert durch diese materielle Wünsche und entwickelt eine Haftung an bestimmte Sinnesobjekte. Der Geist, der ruhelos ist und keinen Ruhepunkt hat, also nicht fixiert ist, wird Pläne machen in der materiellen Welt, indem er die angenehmen Dinge annimmt und die unangenehmen Dinge ablehnt. Und dabei wird immer etwas passieren. Der Geist ist ursprünglich in Tugend verankert, aber in der materiellen Welt wird der Geist immer, der von materiellen Wünschen agitiert ist, immer umkippen und von der Erscheinungsweise der Leidenschaft oder Unwissenheit gefüllt werden. Ich habe es oft gesagt, in unserem Heidelberger Tempel sind wir direkt am Busbahnhof und haben ganz direkt eine psychologische Forschungsplatz vor uns, der also den sich kein Wissenschaftler besser vorstellen kann. Da sitzen nämlich die Leute auf Bänken und sind mit ihren materiellen Wünschen alleingelassen, weil sie warten auf Busse. Nicht? Und man sieht oft, wie sie da sitzen, plötzlich der Geist, plötzlich blicken sie, dann ist ihnen was eingefallen, vielleicht Frankenstein oder Zigaretten rauchen oder was weiß ich. Nicht? Man kann das richtig sehen bei einem Menschen mit ruhelosem Geist, der ist wie ein Kind. Ein Kind, außer dass es sind die Bodhi-Kinder wie hier, die sind von einem Augenblick auf den nächsten, kommt eine Gefühlsregung und fühlen sie sich unwohl und lärmen und jaulen, also nicht jaulen, krakeeln und so weiter und so fort. Der Geist, der nicht fixiert ist, der nicht gefestigt ist, wird in der materiellen Welt immer degradiert werden und von Tama und Rajagun agitiert sein. Das muss so sein. Das menschliche Leben bedeutet, dem Geist einen festen Ort zu geben. Srila Prabhupada hat gesagt, wir müssen herausfinden, was der Brahman-Plan ist. Unser Geist plant immer, unbewusst, von morgens bis abends, sogar im Traume, im Schlaf ist er noch aktiv. Wir müssen herausfinden, was ist Krishnas Plan für uns, damit unser Geist ruhig werden können in diesem Plan. Ist ganz wichtig. Wisst ihr, was euer Plan ist, was Krishna für euch geplant hat? Wenn ihr das rausfindet, wenn man da verankert ist in dieser Sache, nur dann ist der ruhelose Geist beruhigt. Sonst geht es nicht. Sonst muss der Geist selbst von der Ebene der Tugend in der materiellen Welt, der Ruhe und so, herunterrutschen und plötzlich sind dann die unmöglichsten materiellen Wünsche da. Im Bhagavatam wird das gesagt, dass der Geist nicht letztendlich von dieser Eigenschaft, dass er nämlich runtergleitet in die niederen Erscheinungsweisen von was bedeutet Lust und Gier und Anhaftung. Aber der Geist kann nicht durch Yamas, das heißt Regeln und Regulierungen, aufgehalten werden. Große Yogis versuchen das, indem sie ihren Geist auf der Ebene der Tugend versuchen zu halten, sodass er nicht so wahnsinnig agitiert ist durch materielle Wünsche und Lust. Aber es geht nicht. Yama dibhir yoga patai karma lobho loba hato muho mukunda sevaya yadvat tadhat madhana samyati. Es ist wahr, dass man von den Störungen der Wünsche und Lust, also das sind die niederen Erscheinungsweisen von Unwissenheit und Leidenschaft, frei werden kann, wenn man sich darin übt, die Sinne durch das Yoga-System zu beherrschen. Aber das reicht nicht aus, um die Seele zufriedenzustellen. Denn solche Zufriedenheit wird durch hingebungsvollen Dienst für die Persönlichkeit Gottes erfahren. Du musst im Dienst für Krishna Zuflucht finden. Du musst da zufrieden werden. Sonst kann man sich nicht halten im Krishna-Bewusstsein. Manchmal sind so viele Problemskis in den Gemütern von Devotees und sie sind agitiert. Es liegt daran, dass du noch nicht, dass man noch nicht gefunden hat, wo ist der Plan Krishnas für mich in diesem Leben? Was ist der Brahman-Plan? Nur wenn der Geist in diesem Plan verankert ist, dann ist es möglich, für ihn zufrieden zu werden. Der nächste Punkt ist Vertrauen. In der Gita sagt Krishna, Buddhayas tanishtas, nishta heißt etwas, was gefestigt ist. Prabhupada übersetzt es. Tat nishtaha, diejenigen, deren Glauben nur auf den Höchsten gerichtet ist. Das ist manchmal noch ein bisschen schwierig für uns, dieses Vertrauen und diesen Glauben zu haben, dass nur allein dadurch, dass man Krishna bewusst sein verbreitet oder dass man Krishna dient, alle meine Zwecke erfüllt werden. Es ist sehr schwierig, auf Sankirtan kommen manchmal diese Zeiten dieses Zweifels auf. Nicht? Wenn man einer bedingten Seele die transzendentale Literatur reicht, Bhakti Charu Maharaj hatte das einmal so schön erklärt, dann wird zunächst einmal der Körper der bedingten Seele, die so bedenkt ist, revolutionieren. Er wird sagen, schleich die. Ja, in Bayern, also mir wurde das jedenfalls sehr oft gesagt. Schleich die. Nicht der Körper, der Geist, also schleich die, geh von dannen zu Deutsch, im Hochdeutsch gesagt. Der Geist der bedingten Seele, wenn wir zu ihnen hingehen, macht revolutionieren. Man fragt sie so höflich, lesen sie? Und er sagt, nö, das lese ich nicht. Wenn man dann sagt, das sieht man dir aber an, nicht, dann ist sehr schlimm mit dem falschen Ego der bedingten Seele. Nicht so? So, der Körper macht protestierende von der bedingten Seele. Der Geist, die Intelligenz macht so viele Ausflüchte finden. Ich muss jetzt erstmal hier was einkaufen und dann komme ich genau die Strecke zurück. Und dann habe ich nur ein Ziel im Auge, nämlich dieses Buch mir von dir zu kaufen. Nicht? Und dann geht der dritte Berger weg. Nicht? Und das falsche Ego der bedingten Seele mag sehr getroffen werden, wenn wir zu ihm kommen und die transzendentale Literatur nehmen. Was bist du denn für einer? Nicht? Die bedingte Seele beurteilt einen gleich nach dem körperlichen Aussehen, nach der Verpackung, in der der andere ist. Was bist du denn für einer? Also, ich falle die bedingte Seele ganz unangenehm auf in den Kabi-Kleidern. Nicht, dann wird man gelästert und so weiter. Also lästern die überein. Und so macht ein Devotee, ein neuer Devotee, manchmal sein Vertrauen in den Vorgang verlieren. Rohini Sudha Prabhu hat gesagt, es ist der höchste Vorgang. Rohini Sudha Prabhu hat gesagt, es ist Glückseligkeit. Rohini Sudha Prabhu hat gesagt, Krishna sorgt für die Sankirtan Devotees. Aber wie kann ich das denn glauben mit dieser Erfahrung? Nicht? Aber hinter dem Körper, dem Geist, der Intelligenz und dem Ego, da ist eine Seele. Und ich versuche dadurch durch die Schalen durchzugreifen und das Buch zu nehmen. Nicht? Man sieht das manchmal, wenn man so ein Männchen hat und sein Weibchen ist daneben und man gibt es zum Männchen, Männchen sag mal, zum Mann wollte ich sagen, man gibt es zum Mann, der ein Männchen geworden ist, und dann zieht die Frau ihn weg, Heini, das ist nichts für dich. Ne? So, das ist so, die Seele von dem Männchen, von dem Mann, ist schon dabei, das so zaghaft vorzustrecken, aber geht nicht so. Wenn man durch die Bedeckung hindurchkommt, wenn man sich durch die Phase hindurchkommt, wo man gestört ist durch die Reaktion des Körpers und des falschen Egos und so weiter, wenn man der bedingten Seele das Buch gibt, oh, dann passiert etwas sehr, sehr Nices. Dann ist Krishna im Herzen des Buchverteilers total zufriedengestellt. Und Bhakti Charu Maharaj sagt es, dann umarmt Krishna im Herzen des Buchverteilers, zack, den Buchverteiler, und da ist er sehr glückselig. Das passiert auch beim Predigen. Kennt ihr das nicht, dieses Moment, wo man durch die Bedeckung durch ist? Da, Vorhang auf, Und da dieser Kontakt zustande kommt, dieser göttliche Funken fliegt, nicht, da ist Krishna so glücklich, schon wieder eine bedingte Seele mehr, die und umarmt ihn, die wohl so total glückselig und ganz, wie man in Schweizerdeutsch sagt, man fühlt sich so aufgestellt. Nicht? Sagt man das?
Was?
Aufgestellt. Ja, aufgestellt. Nicht? Das ist so, Vertrauen in Krishna zu bekommen, darum geht es, ist manchmal nicht so einfach. Hier sind wir in der Buchverteilung drin und haben alle diese Reaktion schon gespürt, dass die Leute zumachen auf verschiedene Art und Weise. Dann Vertrauen beizubehalten ist nicht so einfach. Man muss durch die, wie sagt es Johannes von der Flöli sagt, man muss durch die dunkle Nacht des Vertrauens hindurchgehen. Nicht? Auf diese Weise kommt man dann dazu, dass man eine Krishna-Verwirklichung kriegt. Vertrauen in Krishna-Bewusstsein und Vertrauen in den Vorgang des Krishna-Bewusstseins, das wird ganz besonders gebildet hier auf solchen Festivals. In den Schriften heißt es Satang Prasanga Mama Virya Samvido Bhavanti Hritkarna Rasayana Kata. Es wird gesagt, über diese spirituellen Themen zu sprechen, das ist eine Rasayana. Rasayana ist ein Heilmittel, was das schwache Herz, was so wenig Vertrauen hat, heilt. Über Krishna zu hören, ist so ein Rasayana. Man nennt das Chavanprash, es gibt verschiedene Rasayanas. Manche schwören auf Herbalife, die westliche Umsetzung. Manche sind nicht sehr überzeugt davon. Es gibt verschiedene Stärkemittel. Ein richtiges Rasayana, ein richtiges Stärkemittel tut zwei Dinge bewerkstelligen. Es heilt eine Krankheit, es vernichtet die Krankheit und gibt Stärke. So, ein Devoti ist schwach oder stark, entsprechend seines Vertrauens. Und dieses Vertrauen wird aufgebaut durch solche Festivals wie dieses, was wir hier haben. Sehr, sehr wichtig. Durch die Gemeinschaft mit Devotis wird dieses Vertrauen aufgebaut. Ein Herz, was nicht Vertrauen hat, was voller Zweifel ist, ist schwach, hat eine Krankheit. Hridaya Durbalya, sagt das Amnaya Sutra. Hridaya Durbalya heißt es. Eine Krankheit des Herzens. Da gibt es vier Sachen. Erstmal Anhaftung an Objekte, die nicht verbunden sind mit Krishna, zum Beispiel das andere Geschlecht, wenn es für Sinnbefriedigung betrachtet wird. Dann die Neigung, Fehler in anderen zu finden. Das ist ein Symptom dieser Herzkrankheit. Dann Neid und schließlich der Wunsch nach Ansehen. Das sind die Krankheiten des Herzens, sodass kein Vertrauen in Krishna auftreten kann. Diese Krankheiten werden sicher und gut beseitigt, indem ein Devotee in der Gemeinschaft mit Gottgeweihten hört. Das ist wirklich der Vorgang, der angegeben wird, um das Vertrauen zu stärken, weil dort der Rasayana ausgeschenkt wird, nicht der Krafttrank, der Zaubertrank, der Stärke, wie sagt man, stärkegebende Medizin. So, zum Schluss kommen wir auf den letzten Punkt, über den Krishna spricht. Wir haben jetzt darüber gesprochen, Intelligenz muss auf Krishna gerichtet werden. Seid ihr überzeugt? Der Geist muss auf Krishna gerichtet werden, indem man den Plan von Krishna herausfindet und dort verankert wird. Das Vertrauen muss auf Krishna gerichtet werden. Dass man versteht, durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, allein dadurch, so wird Vertrauen Vishwas Kohe, heißt es im Chaitanya Charitamrita, definiert, dass einfach dadurch, dass ich jetzt Krishna einfach diene, wird für mich gesorgt wird. Jetzt kommen wir zur Zuflucht. Zuflucht, das ist ein wichtiges Wort. Shelter, sagen wir auch, Sharanagati, nicht Shri Krishna Sharanamyaham. Ich habe einmal in einem Tempel zu der Zeit, als Rohini Sutta Prabhu mich einmal mitnahm nach Puri, da hatten wir den Tempel von Dwarkadish besucht und da kamen diese ganzen Rajasthanis mit dem Turm und den Bagelbandi-Hemden, die man so zusammen sind, und sagen alle Shri Krishna Sharanam Yaham, Shri Krishna Sharanam Yaham. Das war, ich suche Zuflucht bei Krishna. Sharana, Zuflucht. Sharanagati. Mahaprabhu ist gekommen, um diesen Vorgang zu lernen, wie man lehren, wie man Zuflucht finden kann zu Krishna. Völlig Zuflucht zu suchen oder zu finden bei Krishna, möchte ich jetzt meiner langsam müde werdenden Zuhörerschaft mit einer aufpeitschenden Geschichte näher bringen. Hare Krishna. Es gab einmal einen vedischen König namens Jayamala. Jayamala, nicht vedisch, ein Rajasthani-König, erlebte im 17. Jahrhundert und bestieg den Thron der Meghadas im Jahre 1750. So, Jayamala hatte ein Gelübde. Er verehrte jeden Morgen bis 8 Uhr seinen Deti Shamshundara. So, dieser Jayamala wurde von einem Nachbarkönig sehr stark beneidet. Dieser König hieß Meghamala und griff das Königreich von Jayamala insgesamt 21 Mal an und wurde jeweils von dieser Armee, die nur 7000 Mann zählte, von Jayamala in die Flucht geschlagen. Eines Tages kriegte er durch Spione heraus, dass Jayamala das Gelübde auf sich gelegt hatte, seinen Deti jeweils bis 8 Uhr zu verehren. Da wusste er, was zu tun war. Und er griff um 7 Uhr die Stadt an. Der Premierminister sah das Feindliche herkommen. Soll ich oder soll ich nicht? Nein, ich kann nicht, sagte er sich und ging zur Königsmutter. Sag du deinem Sohn, er muss rauskommen, er ist der Oberbefehlshaber des Heeres. Das Heer wird nur kämpfen unter seinem Schutz. So ging die Königsmutter zaghaft zum Palast, klopfte an der Tür. Kam die unwillige Aufforderung einzutreten. Also, sie ging rein und sagte, Jayamala. Ja, Mutter, ganz quasi kurz. Puja kleidete sein Deti an. Jayamala, der Feind ist vor den Türen. Du musst sofort rauskommen und kämpfen. Jayamala schaute sie fragend an. Jayamala, wenn der Feind eingreift, in die Stadt fällt, wird er sofort alle jungen Leute töten und die Soldaten ebenfalls. Die Frauen werden vergewaltigt werden. Das ist Meghamalas Versprechen an seine Soldaten, dass ihnen das gewährt sei. Du musst was machen. Jayamala, ich flehe dich an. Ich habe mein Versprechen zu Krishna gegeben. Ist noch nicht die Zeit des Puja ist noch nicht abgelaufen. Jayamala! Was soll ich deinem Kommandanten sagen? Sei praktisch! Sag ihm, es möge Krishnas Wille geschehen. Ist das deine letzte Antwort? Ja, es möge Krishnas Wille geschehen. Sie brach zusammen und ging raus und sagte zwecklos und sperrte sich ein in ihr Palastzimmer. So in dem Augenblick sah man plötzlich im Stall von Jayamala einen Reiter, der den königlichen Mantel anhatte. Es musste Jayamala sein, der auf das Pferd sprang. Jayamala hatte ein Pferd, was mit dem Kopf fast bis zur Decke des Tempels reichte. Es war ein Hünenpferd, wie ein Pferd von Troja fast. Nur dass das aus Holz war. Dieses Pferd konnte nur von Jayamala geritten werden, weil es so powerful, so ungestüm war. Und das sprengte aus den Dings hervor und Jayamala kämpfte wie ein Berserker, sagt man in Norddeutsch. Er kämpfte mit zwei Schwertern und manchmal mit der Mähdrescher-Methode und war an diesem Tag unschlagbar. Niemand konnte ihn einholen. Er traf auf Raimala, das war der Königssohn von dem Schuft Meghamala, und streckte ihn sofort zu Boden nieder. Er tötete den Prithivraj, den General des gegnerischen Heeres, und war unschlagbar. Das Heer konnte ihm gar nicht folgen, so schnell war. So zwischen um 8 Uhr, um 3 Minuten vor 8, flog die Tür von dem Tempelraum auf und Jaimala lief mit einem Königszahn in den Stall hinein und sagte: Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Das Pferd war aber schon zurück und pumpte. Es war noch nie so geritten worden wie an diesem Tag. Ja, sagte der Stallmeister, dein Pferd ist hier, du hast gerade die Schlacht gewonnen, Jaimala. Ich würde sagen, Jaimala Ki Jai. Jaimala sagte, was wird hier gespielt? Und er stürmte zu Fuß raus aufs Schlachtfeld und er sah überall seine Soldaten, die sich freuten, und er sah die Gegner da liegen, stöhnt am Boden, und eine Staubwolke, die sich rasch in Richtung anderes Königreich entfernte. Und er eilte, lief durch die Reihen und sah dann plötzlich Raimala da sein, den Königssohn. Und Raimala hatte starke Wunden, aber er lag am Boden und war total in Ananda, total im Bliss. Und er sagte, Jaimala packte ihn und sagte, was wird hier gespielt? Oh, sagte Raimala, dein Pferd kam und da saß ein Reiter drauf, der hatte die Strahlung von einem blauen Saphir. Er hatte deinen Mantel an, deinen Kriegsmantel, und er hat mich geschlagen. Und jetzt habe ich nur noch einen Wunsch, ich will ihn wiedersehen. Nicht? Jaimala wusste genug. Er ging in seinen Tempel und er war ein Kshatriya, völlig in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, wenn die entsprechende Situation da war. Und er sagte, Shama Shunda, ich verehre dich seit langer, langer Zeit, jeden Morgen. Und was tust du? Du gibst Darshan meinem Feind, der kommt, um die Stadt zu überwinden. Wenn du mir jetzt nicht deinen Darshan gibst, also völlig in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, sollte nicht nachgeahmt werden, dann werde ich diesen Dolch, der mit Jubeln besetzt ist, nehmen und ihn mir in die Brust stoßen. So, aber so, und in dem Augenblick, schauen wir schon, da konnte gar nicht vom Altar runterkommen, so schnell ging das. Hielt ihn jemand an die Hand. Und er guckte nach hinten an die Säule. Und dann hatte er eine Gottesverwirklichung. So, am nächsten Morgen ging er wieder, um seine Puja zu machen. Aber er fand nicht den einen Kundala, den Ohrring. Und die konnten nicht aus dem Puja-Raum raus sein. Er dachte nach, wo ist der Ohrring? Und dann hatte er eine Idee. Er ließ das ganze Heer wieder antreten und sagte, Ohrring suchen. Wir müssen den Ohrring finden. Der muss auf dem Schlachtfeld sein. Das war nämlich ein intensiver Kampf. Scham schon da. Und wir haben den gesucht, den Ohrring, das ganze Heer, und haben ihn dann gefunden. Und an diesem Ort haben sie einen See ausgehoben, ein Badesee, wo man baden kann heutzutage. Shishi Sham Shundar Ki Jai. Warum erzähle ich das? Der vordergründige Grund ist, meine Zuhörerschaft auf meine Seite zu ziehen und dass sie zuhören. Der viel tiefere Grund ist Zuflucht suchen bei Krishna. Yeya tamang pratyante tangs tateva bhajamyaham, sagt Krishna. In dem Maße, wie sich jemand mir hingibt, offenbare ich mich. Aber da ist noch etwas anderes da. Wir haben heute eine sehr nice Vorlesung im Heidelberger Tempel gehört von Dhanudaswami, wo er eine Frage, die bestimmt in vielen von eurem Geist schon war, beantwortet hatte. wenn man einen Schritt auf Krishna zumacht, macht Krishna 100 Schritte auf einen zu. Krishna, Krishnas Proportion ist also sehr üppig und überflüssig. Übermäßig wollte ich sagen. Vertrauen, Zuflucht zu suchen für Krishna, das sollen wir üben. Immer wieder. Bis wir auf dieser Strecke immer weitergehen können. Es ist nicht so einfach. Zuflucht zu suchen für Krishna ist nur möglich, wenn die Intelligenz überzeugt ist von Krishna-Bewusstsein. Wenn der Geist plant, um Krishna zufriedenzustellen. Wenn das Vertrauen auf Krishna gerichtet ist, dann erst kann man richtig Zuflucht suchen bei Krishna. Das ist der Prozess des Krishna-Bewusstseins. So, ich möchte jetzt sehr gerne abschließen, sofort, mit einem, sagen wir mal, einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Von all den Dingen, die ich vielleicht bisher erklärt habe, die sind vorbereitende Dinge, sind sehr wichtig. Ich möchte jetzt einen Punkt machen, für den ich sehr, sehr stark fühle und den ich wirklich mir so, ich habe gesagt, was sage ich heute? Ich predige sehr gerne, aber was kommt wirklich vom, möchte ich meiner Zuhörerschaft heute an diesem ja historischen Festival mitgeben? Meine einzige Chance, euch alle zu sehen, also jetzt kommt meine wichtigste Aussage, bitte nimmt sie mit Begierde an, es ist mir ein wirkliches Bedürfnis, sie euch zu geben. Wie wir alle wissen, über die Jahre hinweg ist es immer wieder eine Arbeit, die Intelligenz auf Krishna zu richten, den Geist auf Krishna zu richten, das ganze Vertrauen auf Krishna zu richten und wirklich völlig Zuflucht zu suchen. Es ist eigentlich nur möglich, wenn man eine Kraft kriegt. In dem vier Prinzipien, die Srila Prabhupada über das Krishna-Bewusstsein gibt und die Sri Vishnupad so glänzend, so wunderbar erläutert hat in seinem Brief für die Sankirtan-Devotees zur Mitmarathonzeit. Da geht es natürlich um Purity is the Force. Reinheit ist die Kraft. Durch die ist es möglich, im Krishna-Bewusstsein voranzukommen. So, diese Reinheit, wie wir alle wissen, kann in uns geschaffen werden durch das Chanten des heiligen Namens. Das hören wir fast in jeder zweiten Vorlesung. Nicht der Chanten reinigt den Geist von allen Schmutz, der sich seit Jahrmillionen angesammelt hat. Cheto Darpanamajanam. Ich glaube, das haben wir alle akzeptiert, weil das ist auch unsere Erfahrung. Nun, wie kann man chanten? Was sagt Chaitanya Mahaprabhu uns, damit wir chanten können? Wie können wir unser Chanten vertiefen? Was ist die Formel? Was ist die Anweisung? Im dritten Vers des Shikshastakams wird diese Gebrauchsanweisung sozusagen für das Chanten der heiligen Namen gegeben. Es heißt Cheto Darpana, Nadapi Sunichena. Man muss demütig werden. Als demütiger als das Stroh in der Gasse. Man muss duldsam sein angesichts schlechter und ungünstiger Umstände. Man muss anderen Respekt erweisen und darf keinen Respekt für sich selber erwarten. Das sind das ist der Vorrang, wie wir chanten können. So können wir immer chanten. Nun, ich möchte diesen Vorgang mal auf eine sehr greifbare Art und Weise ausdrücken. Lord Chaitanya gibt uns die Kraft, uns im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen, durch das Chanten des heiligen Namens. Doch er wird dieses Chanten des heiligen Namens nur zu uns geben, wenn wir die geeignete Schüssel bringen. Vielleicht kennt ihr das, wenn Charanamrita ausgeteilt wird und man kommt, ich glaube, ich habe den Punkt schon mal in Zürich gemacht, man kommt in, also in Mayapur ist das immer da Gopunim-Zeit, das ist, inzwischen weiß ich das schon und nehme immer meinen Clay Cup mit, wenn ich komme, so im B-Bag drin. Aber manche Devotees kommen dann so, das ist eigentlich sehr liebenswürdig und sehr, die kommen dann so und hier rein gießen, nicht in den Dhoti. Der Pujari sagt ja noch nie was, oder Pankajangi. Nee, das läuft ja alles raus, kriegt nichts. Nicht? Und dann kommt er nochmal zurück und hat irgendwie so ein Blatt gefunden von so einem Baum, nicht? Aber das ist auch nicht richtig dicht, das leckt da auch durch. Und der Pujari sagt, nee. Erst wenn er mit dem Clay Cup kommt oder seinem Stainless Steel Bowl, das kann man aber glaube ich nicht in Indien geht das schon, wahrscheinlich in den Tempel, das mitzubringen, dann gluck, wird das reingetan. So ist auch Lord Chaitanya, der wird uns nur die Mercy geben, des richtig vertieften Chantens des Heiligen Namens, was uns alle Kraft gibt, wenn wir das richtige Gefäß nehmen. Lord Chaitanya ist der, gibt es richtig Sanskrit, ein Sanskrit-Wort, ist der Geber, ist mir im Augenblick nicht geläufig, das Sanskrit-Wort, und wir sind die Empfänger. Wir müssen das Bowl bringen, die Schüssel. Wir müssen in dieser Haltung chanten, den Heiligen Namen. Dann ist es möglich, diese Kraft zu bekommen, die wir brauchen auf unserem Weg, Zuflucht zu suchen bei Krishna. Völlig Zuflucht zu finden. Auch wir wollen so spirituelles Leben bedeutet, Prabhupada, das ist so nice ausgedrückt. Wir müssen Krishna im Leben fühlen, Krishnas Barmherzigkeit fühlen. Aber diese Barmherzigkeit wird nur denen gegeben, die den richtigen Cup bringen. Der Cup der Demut. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein Devotee ist so bedacht auf diesen einen Punkt. Der will richtig chanten, der will zu Krishna kommen, der will Liebe zu Krishna erfahren. Dass es ihm sogar egal ist, wenn er mal sein falsches Ego wegtun muss oder seine entsprechende angehaftete Reaktion einstecken muss. Die Vodhi ist fixiert auf dieses Ziel und weil er dieses Ziel in Augen hat, hat er die Kraft, demütig zu sein, wenn schwierige Umstände sind und er herausgefordert ist. Weil er weiß, darum geht es. Ich muss die Mercy des Heiligen Namens kriegen. Ich muss richtig chanten können. Das ist das Yuga Dharma. Das ist der Prozess für dieses Zeitalter. So, Hare Krishna. Ich bin sehr dankbar für eure Zuhören. Ein Abschlusspunkt, der vielleicht, wenn eine Frage ist, kriege ich den in eine Frage reingebracht. In die Beantwortung einer Frage rein. Ich habe noch einen kleinen Punkt. Habt ihr Fragen zu dem Gesagten? Well, wir müssen vorne anfangen. Wenn du in einem falschen Verständnis von Identität bist, dann ist auch der Geist falsch gepolt und die Intelligenz falsch gepolt und alles andere ist dann falsch. Nicht? Also, man muss in der richtigen Identität verankert sein. Ich bin ein Diener Krishnas. Dann habe ich das, Prabhu. Plan, ja, der Plan Krishnas. Ganz wichtig. Du hast deinen Plan, Krishna hat aber schon seinen Plan für dich. Sorry. Ja, solange man nicht völlig verankert ist in Krishnas Plan, kann man nicht zufrieden sein, ja. Ja, wie weiß man, dass Krishnas Plan für ein Devotee ist? Fragen. Den Devotee, der Krishna sehr lieb ist. Ein Mukunda Preshta müssen wir finden. Mukunda Preshta ist, so sollten wir an unseren spirituellen Meister denken. Er ist Krishna sehr lieb. Was, mein lieber spiritueller Meister, kannst du mir sagen, was ist der Plan? So wird es erwähnt. Der spirituelle Meister macht dann manchmal, es gibt zwei Sachen. Er sagt, enthält sich der Frage und sagt, frag deine Autoritäten. Das ist eine klassische Antwort von deinem spirituellen Meister. Also nicht, dass er sich der Frage enthält, er sagt, geh zum Tempelpräsidenten zu deiner Autorität. Das wird jeder spirituelle Meister so sagen, zu seinen Schülern. In unserer Gedankenbewegung. Das ist die erste Antwort. Und gut, dann sollte man nicht denken, oh, jetzt hat der spirituelle Meister die Antwort sich verkniffen. Sondern man sollte verstehen, Krishnas Plan manifestiert sich im Gespräch mit Devotees. Sehr, sehr deutlich. In einem unserer vielen Schriften heißt es, Krishna ist dort anwesend, wo seine Devotees sind und seine heiligen Namen chanten. Nicht in Vaikuntha bin ich, sagt er. Bin ich abwesend, Abwesenheitserklärung. Nicht im Herzen der mystischen Yogis, auch eine Abwesenheitserklärung. Ich bin da, wo die Devotees sind. Das wirkt so gut. Zum Beispiel, die Devotee will heiraten. Es juckt ihn in der Heiratslust. Und so weiter. Und er, das war jetzt nicht fein ausgedrückt, ich wollte sagen, er überlegt sich einen Ashramwechsel. Und ist sich nicht sicher. Wenn du dann folgenden Vorgang machst, mit die Devotee sprichst, die dein Vertrauen sind, wie schätzt du mich ein? Wie siehst du das? Sehr oft wird es kristallklar. Oder irgendetwas. Ich wusste, dass, als ich so krank war, vor einiger Zeit, war Rohini Sotapabu da und sagte, ja, du siehst ja ganz schön abgetakelt aus. In seiner... Ich war ein Übersetzer und konnte mir nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu tun für den Rest meines Lebens, als Srila Prabhupadas Bücher zu übersetzen. Als es dann klar wurde, dass ich aufgrund meiner unterbrochenen Schulausbildung nicht genügend grammatikalische Kenntnisse habe und nicht gut war in der Übersetzung, also es gab bessere Devotees, haben die Devotees ganz demütig und vorsichtig gesagt, wir wissen, du bist sehr angehaftet daran, und aber wir können dich nicht beschäftigen im BBT. Eine Welt brach für mich zusammen. Wirklich. Könnt euch das nicht vorstellen, wie glücklich man ist, wenn man von morgens bis abends nur die Philosophie lesen kann von Prabhupadas Büchern. So ein Nektar war meine... Und das durfte ich nicht mehr. Und dann, ja, was als nächstes? Ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich mit einigen Devotees gesagt, und die haben mir gefragt, wo sind deine Stärke, was möchtest du denn tun? Ja, ich rede manchmal gerne. Aber jetzt hat es mir das Mundwerk verschlagen, wo ich nicht mehr Prabhupadas Bücher übersetzen darf. Nicht? Ja, also reden kann man in Krishnas Dienst stellen. Predigen. Und so ging das dann los mit dem Predigerprogramm. Wir haben uns immer die alten Sankirtan-Vans, die repariert waren gerade, und bis zur nächsten Woche konnten wir dann einen haben, einen reparierten Shepherd-Van, nicht? Und sind dann jede Woche mussten wir zurückgehen und einen anderen Wagen nehmen und sind so entsagt durch die Gegend gepreacht, hatten kaum Adressen, das war ja damals, also wenn ich im Tempel war, den gab es ja nicht auf der spirituellen Liste, also wir waren noch ein bisschen fixiert auf nur eine Sache damals, und so entwickelte sich das. Du musst dann sehen, was kannst du, was willst du tun für Krishna, tu mal und sieh mal, ob Krishna respondet. Das, sehr oft ist es so, dass die Autoritäten, wenn man mit ihnen spricht, auch das sagen, ja, was möchtest du denn tun für Krishna? Und ja, diesmal und so weiter. Hare Krishna. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Ja. Krishna beantwortet diese Frage in der Uddhava Gita im 11. Kanto. Demut heißt auch so zu handeln. Ganz einfach. Ja, also es ist grundsätzlich, ich möchte jetzt grundsätzlich etwas dazu sagen. Erstmal allgemein und dann zu dir. Demut heißt, so zu handeln. Es darf kein Unterschied zwischen den Worten und den Taten sein. Das muss eins sein, das ist ganz wichtig. So, hin und wieder kann man nicht, wie soll ich mich ausdrücken, das Verhalten eines großen Gottgeweihten verstehen. Jagannath Das Babaji hat einmal ein Beispiel davon gegeben. Jagannath Das Babaji saß dort, er war schon sehr, sehr alt, wenn er seinen Giridhari Schila verehrte, war auf einer Seite ein Schüler und auf einer anderen Seite ein Schüler, die die Augenlider hochgehalten haben, damit er sehen konnte. Und nun einmal kamen zwei reiche, arrogante Leute aus Kalkutta und sagten, Babaji, wir haben gehört, dass du ein Siddha Purush bist, eine vollkommene Seele. So, in dem Augenblick, muss schon ein bisschen dramatisch sein. Da haben sie ja gedacht, das war aber die plötzlich ein Stock und hieb auf den Boden und die beiden liefen total erschreckt weg. Der ist ja überhaupt nicht demütig, der verjagt uns mit dem Stock. Und Jagannath Das Babaji sagte, nein, nein, komm zurück, ich habe nicht euch gemeint. Folgendes. Bei Lokanath Goswamis Samadhi am Radhakund ist gerade ein Ziegenbock und frisst an der Tulsi-Pflanze. Den habe ich verjagt. So, für diejenigen, die in der Entfernung Schwierigkeiten haben, das sind ungefähr 2000 Meilen, die zwischen dem Ort saßen, wo, also in Navadvip, wo Jagannath Das Babaji war, und Vrindavan. Also Jagannath Das Babaji war auch in Vrindavan gegenwärtig. Nun, die Sachen glauben wir nicht und schickten ein Telegramm mit bezahlter Rückantwort, also das zum Radhakund, zu einer Adresse, die ihm bekannt war, war an Lokanath Goswamis Samadhi an der Tulsi-Pflanze, die sind ja so schön aufgebaut, in Ziegenbock. Sofort kam die Antwort, also die kamen zurück. Ja, da war ein Ziege und die hatte sich in den Innenhof eingeschlichen und hatte tatsächlich an der Tulsi gegessen, aber plötzlich hat die einen Terror gekriegt, wir hörten es plötzlich, und sie galoppierte aus dem Raum heraus. Das ist ein Person. So, äußerlich war sein Verhalten, wurde interpretiert als nicht demütig. So, wenn wir, aber da war irgendwas anderes, was man nicht verstehen konnte. So, wenn wir Devotees sehen, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein mit Beurteilungen von ihrem Verhalten. Manchmal sind die Devotees sogar hart mit ihren Worten und sagen uns, du bist in Maya. Das kommt vor. Wir sollten dann nicht ausrufen, wie man in Schweizerdeutsch sagt, und protestieren und sagen, du bist aber überhaupt nicht demütig, weil du mir sagst, du bist in Maya. Das ist Gurke Schuld, dass Babaji hat darüber einmal eine Lecture gegeben. Er sagt, wir sind bereit, uns von unserer Frau, von unseren Verwandten und von Leuten so viel Schmähreden anzuhören. Aber wenn der Sadhu kommt und uns aus seiner Barmherzigkeit von Illusionen freischneidet, dann rufen wir aus. Also dann protestieren wir. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt dazu, dass manchmal der Sadhu mit dem Schwert kommt. Unsere Unwissenheit ist wie eine Ziege. Und ratsch, haut er der Ziege den Kopf ab. Mit dem Opfermesser. So haut der Sadhu mit seinen Worten manchmal unsere Unwissenheit weg. Srila Prabhupada, manchmal sehr, sehr intensiv geworden. Prabhu beschreibt, dass es drei Manifestationen, drei stärker werdende Stufungen von Srila Prabhupads Zorn gab. Auf der ersten Stufe, da hat Srila Prabhupad, kann ich sogar erinnern, weil ich das auch selber mal erlebt habe, auf der ersten Stufe hat Srila Prabhupad, wenn er nicht zufrieden war mit der und seinen Schüler vom Maya befreien wollte, Sarkasmus gebraucht. Ja. Da war einmal ein Devotee, der bezweifelte das Prabhupads Aussage, dass die Mondastronauten zum Mond gegangen sind, richtig war, nicht? Da sagte Prabhupada, das ist ja nicht richtig, die sind hier, guck die Bilder an. Nicht? Und am nächsten, dann sah Prabhupada, hielt an seinem Standpunkt fest, dann wurde am nächsten Tag ein Fernseher gebracht mit einer Landung von Apollo 11 auf dem Mond. Habt ihr vielleicht auch gesehen als Kinder, wir haben das alles als Kinder noch hautnah erlebt, da wir fieberten vor dem, und Prabhupada schaute sich an und ließ sich dabei den Kopf schäven sagte dann als Kommentar, they never went to the moon. Die sind nie zum Mond gegangen. Übrigens für Zweifler unter euch, 50% der Amerikaner glauben das inzwischen auch nicht mehr, weil das ein Hokuspokus war. Am nächsten Tag daraufhin war in der Küche, das war so an dem Wohnraum angeschlossen, kochte dieser Devotee und plötzlich schossen die Flammen in die Kelle, wo der Schorns gemacht wurde. Schorns heißt diese Gewürzsoße, nicht? Und es gab eine geringfügige Explosion und der Koch, der dieser Servant war, der diese kam also mit einem schwarzen Gesicht raus. Und Prabhupada sagte ganz sarkastisch, du bist ja zum Mond geflogen. Also die erste Form. Dann die zweite Form von Ärger, von Unzufriedenheit mit einem Schüler, manifestierte sich im Zittern der Unterlippe. Das war dann schon... Die dritte Form war, wenn Prabhupada einen Schüler einfach ignorierte. Wenn das so unmöglich war, dass Srila Prabhupada ihn ignorierte. So, wir können, das ist aber Mercy. Das ist das Messer, was die Unwissenheit durchschneidet. Hare Krishna. So, ich möchte jetzt hier enden. Es ist 8:45. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und noch vielleicht einen kleinen Tipp. Wir sind jetzt alle auf diesem Festival. Ich möchte aus Erfahrung von vielen Festivals allen vorschlagen, wirklich an dem Programm teilzunehmen, an dem Kirtan teilzunehmen. Es gibt keine so reinigende Wirkung, wie mit vielen Devotees zusammen zu chanten und zu tanzen. Nicht? Seid nicht schüchtern, also tanzt auch beim Kirtan. Und dann an den gute Gemeinschaft pflegen mit den Devotees. Wir haben viele Devotees an einem Ort hier und man kann von den Devotees sprechen und so, mit den Devotees sprechen, Inspiration aufzusehen. Wir sind hier alle da, um die kurze Zeit, 2 Tage, 3 Tage oder so, je nachdem, wie ihr es geplant habt, voll und ganz auszunutzen, um gestärkt zu werden im Krishna-Bewusstsein. Insbesondere um unser Vertrauen im Krishna-Bewusstsein zu stärken, sodass wir das nächste Jahr, was Prabhupada Centennial ist, also es geht ja morgen los, mit einem unglaublichen Kraftaufschwung so da durchgehen können. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Marathon Festival ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bol.